Heute geht es um diesen Satz, geheiligt, um diese Bitte, geheiligt werde dein Name. Aber zunächst nochmal zum Gebet allgemein. Sie wissen vielleicht, das Gebet steht im Rahmen der Bergpredigt in Matthäus 6. Und Jesus sagt seinen Jüngern, dass wenn sie beten, dass sie so beten sollen. Und dann kommt dieses Gebet. Ein Punkt, der wichtig ist dabei, so beten heißt zunächst mal nicht das Beten, sondern so zeigt an, wie man beten soll und nicht, was man beten soll. Also es geht Jesus in erster Linie ganz bestimmt nicht darum, dass wir diese Worte, die er uns gegeben hat, nachbeten, ein ums andere Mal. Das kann man tun und das ist nichts Falsches, wenn man das ehrlich so tun kann. Aber das ist nicht der eigentliche Sinn, nicht die Motivation, warum Jesus dieses Gebet den Jüngern genannt hat. Sondern er wollte ihnen ein Modell geben für Gebet. Vielleicht klingt uns Modell so ein bisschen abwertend, so ein bisschen leger, aber Sie verstehen wohl, was ich damit meine. Etwas, woran wir sehen können, wie wir beten können. Und wenn wir dieses Gebet anschauen und das auch Satz für Satz durchgehen, dann sollte unser Anliegen sein, die einzelnen Sätze, die Jesus uns gegeben hat, zu füllen mit den persönlichen, konkreten Anliegen, die wir darin haben. Wenn wir Vater unser beten, dann soll Gott wirklich unser Vater sein. Und dann dürfen wir nicht, brauchen wir nicht gleich weiter zu reden, wenn wir dieses Gebet beten würden, sondern wir können uns überlegen, Vater, wie bist du eigentlich? Und wir können Gott nennen, wie er als Vater zu uns ist und wie wir ihn erlebt haben. Oder wo wir vielleicht Probleme mit ihm haben als Vater. Wir dürfen sicher sein, dass er unser Vater ist, wenn wir durch Jesus Christus Gottes Kind geworden sind. Und dass er wie ein Vater zu uns ist. Dann ist Gott aber nicht nur Vater, er ist auch im Himmel. Und dass Gott im Himmel ist, zeigt, dass er Gott ist. Und dass er über uns steht und dass er anders ist. Und wir sprachen letzten Sonntag schon an, dass das dann auch was mit seiner Heiligkeit zu tun hat. Gott ist Vater, aber Gott ist auch heilig. Gott ist eben Gott. Und wir sollten schon darüber nachdenken, wie wir mit diesem Gott, der im Himmel thront, umgehen. Wie unser Verhältnis zu dem ist, der Schöpfer ist. Da ist also diese Spannung, dass Gott einerseits der Vater, andererseits der Schöpfer, der Allmächtige, der Allwissende, der heilige Gott ist. Und das war die Anrede im Gebet. Wir sollten nicht vergessen, zu wem wir beten. Und jetzt kommt dann eben diese erste Bitte an Gott, wo Jesus uns sagt, so sollt ihr beten, geheiligt werde dein Name. Wir machen ein bisschen weiter mit Hebräisch, nur ganz kurz. Wenn hier Name steht, dann bedeutet das einmal den Namen. Sie erinnern sich vielleicht an das dritte Gebot. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Dann steht hinter dem Namen im hebräischen Denken aber auch immer die Person. Wenn Sie dann irgendwo in der Bibel einmal lesen, dass welche den Namen des Herrn anrufen, dann beten die nicht nur zu irgendeinem Namen, sondern beten zu dem Herrn, der diesen Namen hat. Also vom Denken der Bibel her ist es so, wenn hier der Name steht, dann ist der eigentliche Gedanke, dass es um die Person geht, die dahinter steht. So viel zu dem Wort Namen. Wir wollen uns noch das zweite Wort anschauen, bevor wir dann drüber nachdenken, was wir damit insgesamt anfangen können. Dieses zweite Wort heißt heiligen. Geheiligt werde dein Name. Ich wage es mal, das machen wir, wenn dann nur ganz selten, aber Sie haben gemerkt, wie ich eben ins Stottern kam, das zu versuchen, ganz einfach, so andeutungsweise zu erklären. Was würden Sie meinen, was heilig bedeutet? Und anders als sonst dürfen Sie jetzt mal tatsächlich was sagen. Was heißt heilig? Ist gar nicht so einfach, gell? Ein geschützter Bereich, abgesondert, ja? Wie bitte? Rein? Aha. Einzigartig, unantastbar. Ja, vollkommen im Sinne der Bibel. Aha. Mit diesem Gebet beten würde zum Beispiel beinhalten, dass man sich tatsächlich mal die Mühe macht und zu Hause, ich habe das letzte Mal schon angedeutet, sein Blatt Papier nimmt und diesen Satz oben drauf schreibt, und wenn wir so beten wollen, wie Jesus uns das gelehrt hat, dass wir uns erstmal Gedanken machen, was eigentlich heilig ist und was es dann bedeutet, wenn wir Gott heiligen sollen. Das ist bestimmt eine christliche Krankheit, dass wir so fromme Worte haben und diese frommen Worte so benutzen, ohne wirklich zu verstehen, was dahinter steckt. Und damit meine ich nicht, dass man Gott und seine Heiligkeit völlig verstehen könnte. Aber manchmal sind wir vielleicht ein bisschen leichtfertig mit dem Gebrauch und könnten uns doch schon ein paar mehr Gedanken machen, was wir eigentlich meinen, wenn wir denn schon diese Worte benutzen. Im großen Bibellexikon, so heißt diese drei Bände eines Lexikons, da heißt es, heilig ist Gott selbst und das zu ihm Gehörende und das ihm Zugehörende und Gemäße. Ich sag's nochmal. Heilig ist Gott selbst und das ihm Zugehörende und Gemäße, das vom profanen, alltäglichen Bereich Abgesonderte und Abgeschiedene. Das ist jetzt typisch Lexikon, wo man ganz knapp und manchmal ein bisschen konfus versucht, das kurz zu machen. Etwas, was abgesondert und abgeschieden ist. Der Stamm dieses Wortes heilig scheint sogar dahin zu deuten, dass etwas abgekappt ist, dass etwas abgeschnitten ist. Also, wie wir das eben hatten, dass es ein eigener Bereich ist. Und etwas, was wirklich nur auf Gott zutrifft. Nur Gott ist heilig, nur Gott ist so einzigartig. Und weil eben heilig das benennt, was Gott ist, heißt heilig auch wieder das, was so ist wie Gott. Wesenhaft Gott. Und darum kamen wir jetzt eben auch auf Allwissen zum Beispiel. Das ist Teil seiner Heiligkeit. Was heißt es nun, wenn wir heiligen sollen? Also wir sind noch immer bei diesem Wort, bevor wir dann gleich auf das Praktische mehr kommen wollen. Heiligen könnte man vielleicht so ausdrücken, dass man mit etwas so umgeht, was heilig ist, wie es angemessen ist. Also dass man zum Beispiel mit Gott angemessen umgeht. Dass ich ihn auch als heilig behandle, in Anführungsstrichen. Das Wort ist nicht so gut, aber Sie wissen, was ich meine. Heiligen heißt nichts an sich haben, was Gott nicht entsprechen würde. Nichts an sich haben, was von Gott trennt. Und heiligen heißt dann entsprechend sich loslösen von allem, was mich von Gott trennt. Also wenn dieser Zustand nicht da ist, dann heißt heiligen, dass ich mich von allem trenne, was mich von Gott trennt. Und Gott heiligen heißt dann natürlich nicht, dass wir Gott erst heilig machen, sondern dass wir ihn würdig behandeln, als heiligen Gott behandeln. Wir wollen das Ganze gleich noch ein bisschen ausschmücken, in dem Sinne, dass wir uns mehr Gedanken machen wollen, wie das bei uns jetzt wirklich gerade um Praxis werden kann. So viel nur mal zu den Begriffen, die wir vielleicht so manches Mal gebrauchen. Ein Punkt, den ich noch voranstellen möchte, ist die Frage nach dem, ob wir schon mal von Gottes Heiligkeit so erfasst worden sind. Wissen Sie, was ich meine? Wir können wohl alle sagen, dass Gott heilig ist. Aber die Frage ist, ob Sie das schon mal so richtig mitgenommen hat. Man kann von einem Menschen sagen, dass er ganz nett ist, aber die Frage ist, ob man das schon mal erlebt hat. Man kann sagen, dass man eine tiefe Beziehung zu jemandem hat. Und Christen sagen das ja, Gott persönlich zu kennen. Haben Sie schon mal so richtig irgendwie innerlich gezittert vor Gottes Heiligkeit? Ist es vielleicht so, dass er meist doch der liebe Vater ist? Und dass wir fast aufpassen müssen, dass er nicht zu kumpelhaft, dass wir ihn nicht zu kumpelhaft behandeln? Jetzt brauche ich dich, jetzt sei bitte da und morgen komme ich auch ohne dich aus, wenn wir es auch nicht so bewusst sagen, aber vielleicht unterschwellig so tun. Haben Sie schon mal, und das wäre interessant jetzt mal rumzuhören, irgendwo so einen Moment gehabt oder wie auch immer das so richtig verspürt, dass Sie da saßen und Gott nur nach anbeten konnten, gesagt haben, Gott, du bist heilig? Dass es ihnen so richtig durchging. Ich rede nicht von einer obersentimentalen Schiene oder von zu viel Emotionen oder sowas. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir aber, dass es den Menschen wirklich durch und durch geht, wenn sie Gottes Heiligkeit erkennen. Und wenn es uns so überhaupt nicht durchgeht, dann ist die Frage, bemühen wir uns darum oder wollen wir überhaupt? Lassen wir Gott so nah an uns herankommen, dass wir wirklich merken, wie er ist? Wie sieht es aus bei Ihnen? Wenn Sie von Gottes Heiligkeit reden, können Sie von dieser Heiligkeit Gottes reden, als von was, wo man ihn abspürt? Der steht da drunter. Der weiß, dass der da jetzt von erzählt. Aber Jesaja hat etwas empfunden, von dem, wie Gott ist. Und als er gemerkt hat, dass Gott so ihm gegenübersteht, dass er im Angesicht Gottes steht. Da hat er gesagt, wehe mir, ich vergehe. Der wusste nicht mehr wohin. Das ist dieser Moment, wo man sich das Loch im Boden wünscht und hofft, dass man ganz durchfällt bis auf die andere Seite und möglichst weg ist. Ich möchte ein paar Verse aus dem zweiten Buch Mose vorlesen. Die paar Verse, bevor Gott die 10 Gebote gegeben hat und wo er sich dem Volk Israel offenbarte. Da heißt es in 2. Mose 19, Abvers 16, und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Hier steht nicht, dass das Lager bebte, sondern dass das Volk bebte. Und wir reden jetzt nicht von der Angst vor dem Gewitter, wie das vielleicht manche in den letzten Tagen hier hatten, wenn es überall knallt und so doll, wie man es selten gewohnt war, wo manche Rollos runtermachen und sich irgendwo in eine möglichst sichere Ecke setzen, falls es mal trifft. Es geht darum, dass man merkt, da ist Gott. Nicht nur Gott kann Gewitter lenken und Gott hat das geschaffen und Gott ist Herr drüber, sondern Gott selbst offenbart sich da jetzt. Und das ganze Volk war am Zittern. Oh wei, das ist Gott. Das ist nicht nur das Reden über den heiligen Gott, da ist Gott tatsächlich. Und die verspürten das, dass er da war. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Jetzt bebt auch der Berg. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Stellen Sie sich vor, Sie wären dabei gewesen. Sie stehen da vor diesem Berg. Erst sind Sie selbst am Zittern. Auf einmal raucht es und spuckt es und gewittert es und blitzt es und donnert es. Und diese standen im Freien. Und dann redet Mose, betet zu Gott und dann kommt die Antwort. Und Gott redet. Als würde hier auf einmal eine Stimme kommen und jeder von uns wüsste, das ist nicht gemacht, das sind keine eingebauten Lautsprecher, sondern da redet Gott. Würden Sie nicht auch zusammenzucken? Gott redet heute normal anders mit uns. Und das Volk Israel hat damals selbst gesagt, Mose, fortan mach du das lieber. Also uns ist das zu gewagt. So direkt mit Gott, ich lieber nicht. Vermittler bitte. Die konnten das so nicht aushalten. Das war nicht, Mensch, toll, wir haben mit Gott gesprochen oder Gottes Stimme gehört, sondern die waren so ergriffen davon und hatten so Furcht und Schrecken, obwohl Gott ihnen den Bund mit Israel anbot und die Gemeinschaft mit ihm suchte, dass sie gesagt haben, nee, bitte nicht mehr. Wehe mir, wie Jesaja sagte. Und der Herr sprach zu Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Und so weiter. Wo Gott sagt, ihr könnt so nicht in meine Gegenwart treten. Ihr würdet schlichtweg umkommen. Er hatte sich Mose ausgesucht. Und er hat gesagt, wenn da Priester dann mit dabei sein sollen, die sollen sich heiligen, zurecht machen, rein machen für Gott. Sonst überlebt ihr das nicht. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann. Vielleicht ist es gut, wenn man miteinander mal darüber redet, wie man diese Heiligkeit Gottes erfahren hat, wenn man das so hat. Und wenn man das nicht hat, dass man darum betet, dass Gott sich so deutlich macht. Ob das beim Lesen solcher Texte ist. Wenn Sie die Mosebücher durchlesen, werden Sie merken, dass diese Heiligkeit Gottes ganz konkrete Auswirkungen auf den Ritus, den Kultus in Israel hat. Mit den Opfern, die gebracht werden sollen, mit den Reinigungen. Wo das Hinweis auf die Reinheit, die Gott unbedingt braucht und unbedingt will, weil man sonst vor ihm vergeht. Ich höre hier auf, obwohl wir noch nicht mal den Anfang richtig gemacht haben. Ich wünsche uns, dass wir darum beten, dass Gott uns seine Heiligkeit zeigt. Damit wir wirklich vollen Herzens so beten können, geheiligt werde dein Name. Und dass ich aufhöre, war jetzt auf diesen Abschnitt gemeint, nicht, dass die Predigt zu Ende ist. Jetzt geht es darum, wie geht das praktisch, dass wir den Namen Gottes heiligen? Das ist ja zunächst mal ein Gebet. Und wir sollen beten, Herr, heilige du deinen Namen, geheiligt werde dein Name. Das soll geschehen, dass dein Name geheiligt wird. Wie können wir praktisch im Einzelnen darum beten, dass Gottes Name wirklich geheiligt wird? Wie kann man das füllen? Nicht nur diese Phrase zu haben, sondern konkret da Inhalt zu geben. Das Erste ist sicherlich, dass wir dafür beten, dass Menschen Gott als den allein wahren Gott erkennen. Und dass sie sich von Jesus Christus durch sein Blut, wie wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, heiligen lassen. Dass Gott uns rein macht, dadurch, dass er unsere Unreinheit auf seinen Sohn schiebt. Sie vergibt auf Jesus Christus. Aber es gibt nicht nur die anderen, es gibt auch uns selbst. Und damit wollen wir uns heute Morgen mehr beschäftigen. Wie heiligen Sie Gott? Wie wird Gott in Ihrem Leben geheiligt? Sie haben das doch sicher schon mal gebetet, oder? Vielleicht schon oft gebetet. Haben Sie schon mal überlegt, ob Gott dieses Gebet in Ihrem Leben erhört hat? Wie wird Gott durch Ihr Leben geheiligt? Wie können wir das tun? Und ich möchte dazu auf zwei Dinge eingehen. Das erste, seinen Namen heiligen im wörtlichen Sinn. Wie das Gebot sagt, wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinem Namen zu Nichtigem ausspricht. Ich nenne nur ganz kurz Beispiele, und es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendjemand hier angreifen möchte oder sowas, sondern ich möchte nur auf was aufmerksam machen, wie wir vielleicht mit was umgehen. Das eine, diese Phrase, die man so oft hört, oh Gott, was heißt das eigentlich? Was sagt man eigentlich normalerweise, wenn man sowas sagt, so ganz allgemein, irgendjemand? Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Oh weh, auweia, was für ein Pech. Wie konnte Gott das nur zulassen? Oder vielleicht heißt oh Gott bei manchem auch, wenn es Gott gäbe, wäre das nicht passiert. Was heißt eigentlich, wenn da über irgendjemandes Lippen das rüberkommt, oh Gott? Oder wie ist das mit Gott sei Dank? Heißt das vielleicht so viel wie Kerle, da haben wir aber Glück gehabt? Wenn wir diesen Namen Gottes in den Mund nehmen, tun wir das eigentlich bewusst? Und ich weiß sehr wohl, dass eine ganze Menge Leute dieses Gott sei Dank wirklich aus tiefstem Herzen sprechen, wenn andere auch dabei sind. Aber ich denke, es ist wichtig, dass auch andere wissen, dass wenn wir so etwas sagen in einer Situation, dass sie wissen und merken, dass wir das mit ganz tiefem Inhalt meinen. Denn viele gebrauchen es anders. Und darum denke ich, dass wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dass ich das zum Beispiel darin zeigen sollte und diese Gebetserhörung bei uns selbst geschieht, indem wir mit dem Namen Gottes, und es gibt viele andere Möglichkeiten, jetzt darauf einzugehen, also diesen Namen zu verwenden oder verschiedene Namen Gottes zu verwenden, dass andere merken, dass wir ganz ernsthaft mit diesem Wort umgehen, mit diesem Namen. Und dass wir damit nicht spielen. Und wenn Sie vielleicht bis jetzt Gott sei Dank sagen und meinen das ernst, sind sich aber nicht sicher, ob die anderen wirklich wissen, dass Sie es ernst meinen, dann sagen Sie doch das nächste Mal vielleicht Danke, Herr Jesus. Wenn Sie schon laut beten und jeder darf zuhören, dann beten Sie doch einfach mal Danke, Herr Jesus. Wie wäre das? Können Sie sich die Blicke vorstellen? Wenn auf einmal statt Gott sei Dank, danke Herr Jesus, so im Betrieb, im Büro, und der andere guckt einen schräg an von gegenüber. Aber dann würden die anderen merken, dass wir das wirklich ehrlich meinen. Und wir würden Gottes Namen heiligen, weil wir Gott so behandeln, wie es ihm gebührt. Weil die anderen auch merken, dass wir wirklich ernsthaft mit ihm umgehen und dass wir ihm wirklich unseren Dank sagen. Und wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann können wir das vielleicht so ausführen. Jesus, hilf mir, dass ich fortan daran denke, keine Floskeln mit deinem Namen zu gebrauchen. Jesus, mach mich sensibel dafür, dass ich deinen Namen nicht missbrauche. Das könnte so eine ganz konkrete Füllung dieses Modellgebet sein, geheiligt werde dein Name. Aber das Eigentliche ist ja, dass wir nicht nur den Namen heiligen als Wort, sondern dass wir Gott selbst heiligen. Und jetzt ist die Frage, wie heiligen Sie Gott? Ich habe es vorhin schon mal gefragt. Vielleicht geben Sie sich mal für sich selbst kurz eine Antwort. Haben Sie was gefunden? Was eine Gebetserhörung ist? Dieser Phrase, die Sie vielleicht schon seit zig Jahren beten? Wenn wir Gott heiligen wollen, dann bedeutet das, dass wir zunächst mal verstehen, wie er ist. Wenn ich mich Gott angemessen gegenüber verhalten will, dann muss ich wissen, wen ich da als Gegenüber habe. Und nicht nur eine große Überschrift, Gott, der Heilige Herr und sein Sohn Jesus Christus, der Heilige Geist, sondern da geht es darum, dass ich Gott wirklich als Person kennenlerne. Sein Wesen, seinen Charakter. Was kennen Sie denn an Gottes Charakter? Oder wie viel Mühe geben wir uns denn tatsächlich, den anderen wirklich kennenzulernen? Wie lernt man denn einen Menschen kennen? Sich anschauen, wie er gehandelt hat? Eventuell nachfragen, warum er so handelt? Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen aufgesetzt, aber im Grunde genommen tun wir das wirklich so. Wenn da eine Beziehung zwischen zwei Menschen entsteht, besonders zwischen Mann und Frau, dann, und man schreibt sich, dann lernen wir den anderen, vor allem wenn er weit weg ist, eigentlich nur dadurch kennen, dass wir seine Briefe lesen, dass wir sehen, was er macht, dass wir uns darüber wundern und es gut oder unverständlich finden, was er eigentlich da macht und warum er das macht. Und indem wir sehen, wie dieser Mensch mit Menschen und mit Situationen umgeht, lernen wir seinen Charakter kennen. In Ehen ist das oft ein Problem, dass man sich nicht die Mühe macht, wirklich zu verstehen, warum der andere so handelt, sondern diesen Prozess nach der Verlobungszeit oder nach der Hochzeit oder kurz danach einfach abbricht und meint, jetzt weiß ich, wie er ist und jetzt weiß ich, wie er sich zu benehmen hat. Wie lernen Sie Gott kennen? Im Lukas-Evangelium, wo ganz ähnlich wie in Matthäus ein Vater unser beschrieben wird, auch wo Jesus lehrt, so könnt ihr beten, da steht diese Frage der Jünger vorneweg. Da heißt es, Herr, lehre uns beten. Sind wir bereit zu lernen? Sind Sie bereit zu lernen? Oder sind wir nur bereit, uns Mühe zu geben, wenn irgendwo am Schluss eine Zensur steht, die Menschen sehen? Oder wie man als Kind vielleicht 50 Pfennig mehr bekommen hat, wenn das Zeugnis anstand für die bessere Zensur, weil man mehr gelernt hatte. Wenn wir wirklich was von Gottes Heiligkeit verstanden haben, dann wird es uns ein Anliegen sein, ihn wirklich zu begreifen und zu verstehen, wie er ist. Und dann wollen Sie überhaupt nicht davon ablassen, von Gott zu lesen, und darüber nachzudenken, wie er wirklich ist, um ihn dann zu heiligen. Um sich so zu verhalten, dass es ihm würdig ist. Wie egal ist uns das? Wie egal ist uns eigentlich Gott? Darf Gott von uns verlangen, dass wir uns bemühen? Darf ein Ehepartner verlangen, dass wir uns bemühen, ihn besser kennenzulernen, seine Erwartungen herausfinden, seine Vorlieben, seinen Willen, seine Gedanken über andere Menschen? Darf ein Ehepartner verlangen, dass wir aufpassen, wo wir ihn verletzt haben? Und falls ein Ehepartner das verlangen darf, darf Gott das verlangen? Wir als Christen sollen Christus gemäß leben. Mit unserem Handeln und mit unseren Worten zeichnen wir das Bild von Gott, das andere Menschen sehen. Wenn Sie mit Menschen über den Glauben reden und das häufiger tun, wenn Sie das sicher schon mal erlebt haben. Ja, aber die Kreuzzüge und was man nicht alles gemacht hat, die Kirche und so und im Namen Gottes. Kennen Sie vielleicht auch. Merken Sie, wie lang das her ist und wie dieser Eindruck bestehen bleibt und immer wieder als Entschuldigung genommen wird. So wie die sind, wenn so Gott ist, dann will ich den nicht. Können das Menschen von Ihnen sagen oder hat das vielleicht schon mal jemand gesagt? Wenn du Christ bist, dann will ich kein Christ werden. Wenn Christus so ist, wie du lebst, dann kann er mir gestohlen bleiben. Vielleicht ist es nicht so drastisch, aber vielleicht haben wir gerade in unseren Familien manchmal dieses Problem, wo das Reden nichts nutzt, weil sie uns so genau kennen. Weil die Menschen sehen, wie wir Gott heiligen und wie Gott sein sollte. Weil die Menschen sehen, wie wir Gott zeichnen und sagen, nee, so nicht. Dieser Satz ist schon oft genannt worden. Wir sind die Bibel, die die Menschen heute noch lesen. Steht in dieser Bibel was von Gottes Heiligkeit? Wir sollen Gott heiligen. Ich möchte zum Abschluss noch einen Vers aus Römer Kapitel 12 lesen, zwei Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder oder Glaubensgeschwister, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Wenn wir von Gottes Heiligkeit etwas verstanden haben, so wie Mose damals am Berg Sinai oder wie Jesaja in Jerusalem oder wie Johannes, als Jesus ihm die Offenbarung offenbarte, dann können wir nicht anders, als dem nachzueifern, Gott kennenzulernen. Wie viel Leben ist eigentlich in unserem Christsein? Wie eingenommen sind wir eigentlich, wie eingenommen sind Sie eigentlich von Gottes Heiligkeit? Als Mose das erste Mal so von Gott angesprochen wurde, in der Wüste vor dem brennenden Strauch, vielleicht kennen Sie das, sagte Gott zu ihm, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Wenn wir zu Gott beten, dann treten wir vor das Angesicht des allmächtigen Gottes. Und dann sollten wir im übertragenen Sinne, genau wie Mose damals, stehen bleiben und die Sandalen ausziehen, weil der Boden, auf dem wir stehen, heilig ist. Wie Mose damals auf den Berg Sinai in die Gemeinschaft mit Gott ging, da hat er sich gedacht, was er da macht. Und das war nicht nur nebenbei. Und Jesaja zuckte zusammen und wusste nicht, wohin er verschwinden sollte, als ihm Gott begegnete. Wir betreten heiligen Boden, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten. Wenn wir unseren Kopf neigen oder aufstehen oder die Hände falten, um zu beten, dann stehen wir ganz gewiss auf heiligen Boden. Sind wir bereit, uns darauf einzustellen? Ich weiß, dass wenn ich versuche, das anzusprechen, wie Gott heilig ist, dass das absolut stümperhaft ist. Dass das vielleicht auch sehr trocken sein kann. Oder langwierig, weil ich nicht weiß, wie man das ausdrücken kann. Aber gerade, wenn es Ihnen so geht und wenn Ihnen das so auffällt, dann bitte beten Sie darum, dass Gott sich zeigt. Weil wir einander nicht so darstellen können, wie heilig Gott ist. Durch unser Leben sollen wir das natürlich. Aber wenn wir das ernst meinen, was wir vielleicht schon so oft gebetet haben, dann beten Sie mit drum, dass Sie Gottes Heiligkeit erfahren. Dass Sie wirklich merken, dass er lieber Vater und Ihr Vater ist, wenn es so ist. Aber dass Sie nie und niemals mehr vergessen können, dass Gott heilig ist.